Diese erste Lesung aus der Apostelgeschichte ist für die Lektoren manches Mal eine Herausforderung. Und wir denken, ich zumindest, ich bin auch schon ein bisschen ein älteres Semester, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, bewusst, so nach der Erstkommunion dann schon langsam, wo man dann die Heilige Schrift auch öfter wahrgenommen hat durchs Ministrieren, war das für mich ein ganz besonders wunderbares Ereignis. Auf einmal Kinder alle Sprachen. Heute ist das keine Herausforderung mehr. Ihr habt alle so ein kleines Kasterl, da gibt es dann so Earpods und das soll es schon geben, weil in der Werbung ist die ganze Zeit, wenn man ins Internet reinschaut, du redest in deiner Sprache und hörst den anderen auch in deiner Sprache, obwohl er seine eigene Sprache verwendet. Technik macht es möglich, dass die Sprachenbarriere heute keines Wunders mehr bedarf, um durchbrochen zu werden, das geht halt technisch. Ohne Problem. Aber geht es wirklich in diesem kleinen Stück aus der Apostelgeschichte darum, dass die Jünger innerhalb von kürzester Zeit alle Sprachen können? Und da geht es noch um etwas ganz anderes, was für eine missionarische Kirche wirklich ganz notwendig ist. Wir dürfen heute ein bisschen tiefer schauen. Was braucht es, dass wir missionarische Kirche sein dürfen? Ist ja auch unser Auftrag. Obwohl die Heilige Schrift über die ganze Erde bekannt ist, wenn man es möchte. Aber es hört ja manches Mal schon bei der eigenen Haustür auf, dass die Heilige Schrift bekannt ist. Wir können manches Mal auch in unseren eigenen Familien, wo wir es wollen, durchaus missionarisch sein. Aber wie tut man das? Gescheit daherreden? Von oben herab sagen, ich habe es eh schon immer gewusst und ich sage dir das jetzt, wie es geht. So auf diese Art und Weise oder auf eine ganz andere Art und Weise. Und die Heilige Schrift öffnet uns hier einen Weg, auf den man vielleicht in der ganzen Diskussion oft ein bisschen übersieht. Der Geist des Herrn ist nicht erst zu Pfingsten präsent. Er ist immer schon da. Ohne Geist des Herrn gäbe es uns gar nicht. Am Anfang der Schöpfung heißt es im Buch Genesis, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, über diesem Chaos, das damals geherrscht hat, wo es nichts gegeben hat, nämlich absolut nichts. Und dieser Geist des Herrn bewirkt durch die Sprache des Herrn, dass Leben kommt. Das Leben hereinkommt nicht nur mit zwei Füßen, sondern in der ganzen Vielfalt, über die wir heute noch staunen. Diese große Natur, die wir betrachten können und weit darüber hinaus. All das kommt, weil Gottes Geist in diese Welt hineingesprochen ist. Es ordnet einen Lebensraum. Einen Lebensraum nicht für sich selbst, wie es die Götter der damaligen Zeit der Antike gemacht haben. Wir haben unseren Himmel und die Menschen sind uns wurscht. Da gehen wir hier und da hin und haben unsere Gaude, wenn man das sehr salopp formulieren kann, zumindest bei den griechischen Göttern war es so. Wir nützen die Menschen, damit wir ein bisschen eine Gaude haben, damit es nicht so fad ist, da oben. Sehr salopp gesprochen natürlich. Gott, der Herr, hat eine ganz andere Absicht. Er geht mit den Menschen. Er geht mit den Menschen, nicht nur im Paradies, wo es selbstverständlich ist, weil es ja der Raum Gottes war. Er geht auch mit den Menschen in diesem Raum, den wir Erde nennen, der auch dann von Anfang an Raum der Sünde war. Gott lässt sich nicht zurückfallen, wie wir eine beleidigte Leberwurst, wenn wir es so sagen können, sondern er geht trotzdem mit den Menschen mit. Und er möchte, dass sie dort, wo sie das Leben verloren haben, zu diesem Leben wieder zurückkehren können. Und da schickt er immer wieder auch seinen Geist in ganz bestimmte Personen hinein. Deswegen beten wir heute, komm Schöpfergeist, komm Heiliger Geist, der Leben schafft. Komm auch in unsere Zeit, dass das Leben wieder zurückkehrt. Es ist so vieles, wo der Tod uns entgegenschaut. Bitten wir darum, dass uns das Leben zurückkehrt. Ich finde ein Bild davon in den Psalmen, auch beim Propheten Ezechiel ist das dort zu finden. Für einen geistvollen Menschen hat die Heilige Schrift ein besonders wunderbares Bild. Ich zitiere den Psalm 1, den Vers 3. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Wer im Geist des Herrn verankert ist, steht im Lebensraum, der ihn leben lässt, wie ein Baum, der am Wasser steht. Der braucht nichts mehr tun als Dasein. Und dieses Wunder des Herrn in sich aufnehmen, mit den Wurzeln, die in diesem Bereich Gottes hineinstrahlen. Was passiert dann, wenn es so ist? Der Baum lebt, treibt Blätter, treibt Früchte. So ist es in der Natur. Die Blätter sind Heilmittel, sagt es der Prophet Ezechiel, für die Welt. Und die Früchte umso mehr. Was angefangen hat mit dieser Frucht des Paradieses, als Frucht aus vertrieben zu werden, klassische Apfel, kehrt zurück in der Gnade des Herrn zum Heil. So müssen wir versuchen, unsere Wurzeln auf Gott hin auszurichten. Das macht sein Geist, das uns offen macht für den Herrn. Und das darf auch dann unser Leben prägen, so wie den Baum, der im Wasser drinnen steht. Was prägt da unser Leben? Das Gebet, die Bibel in allen möglichen Formen, das Gebet in allen möglichen Formen. Die Welt ist bunt, es gibt nicht nur Fichten, es gibt ein ganzer Haufen Bäume. Es gibt nicht nur ein Gebet oder drei, vier, die approbiert sind, es gibt viele. Es gibt Gebete, die aus dem Herzen kommen. Wer sagt, dass das falsch ist? Wer sich mit Gott verbindet, der kann nicht falsch liegen. In den Sakramenten auch ganz besonders. Wenn der Geist und die Gesinnung Jesu dann in uns ist, kommt schon ein Blick dann, mit dem wir dann unseren Mitmenschen auch ansehen. Wenn der Geist des Herrn in uns ist, dann schauen wir Mitmenschen ganz anders an. Ich darf ein bisschen etwas zitieren. Alles, was wir mit Liebe geben und ohne Angst. In der Natur gibt es auch die Stacheln. Habt ihr sicher schon gesehen. Die einzige Pflanze, die ich davon bringe, ist ein Kaktus. Warum auch immer. Aber warum hat der Kaktus Stacheln? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Weil er Angst hat. Ich meine, der Kaktus kann auch Angst haben. Aber er hat genau deswegen die Stacheln, dass er nicht gefressen wird. Er ist ein Wasserspeicher, ein Wasserspender in der Wüste. Und genau deswegen, damit er nicht gefressen wird, in einem Raum, wo es kein Wasser gibt, nimmt er die Stacheln. Stacheln sind ein Bild für die Angst. Wir sagen es eh, wenn jemand dann ein bisschen grantig ist oder wenn er sich zu anderen hält, der stellt er die Stacheln auf. Eigentlich ist es ein Bild der Angst. Jemand, der keine Angst hat, hat keine Stacheln. Und das möchte der Geist des Herrn in der jungen Kirche bewirken. Die sind nämlich drauf und dran, dass sie die Stacheln aufstellen. Die anderen sind so grauslich. Das ist uns viel zu weit. Das wird nicht gehen. Da werden wir scheitern. Es zahlt sich nicht aus. Die Killer-Argumente auch in unserer modernen Welt sind eigentlich Sprache der Angst. Ich traue mich den nächsten Schritt nicht gehen. Ich fürchte mich, dass ich untergehe. Und das hat der Geist des Herrn bewirkt, dass diesen in dieser Sprachenwunder auch bildlich dargestellt, dass diese Jünger ihre Stacheln verloren haben. Dann haben sie die Türen aufgemacht. Dann waren die Proselyten, alle, die heute aufgezählt wurden in den verschiedenen Völkern, plötzlich keine Feinde mehr, die wir schlecht wollen, sondern Aufgaben des Herrn, für die es sich lohnt, den nächsten Schritt zu gehen. Und plötzlich haben diese Stachelbäume, diese Kakteen, Blätter bekommen. Und sie haben Früchte bekommen. Denken Sie an den Apostel Paulus. Das war erst der Stachelkaktus. Er hat andere neben sich nicht vertragen. Er ist dem Herrn begegnet. Er ist ein Völkerapostel geworden. Ein Baum mit vielen Früchten, mit vielen Blättern für andere. Über die Völker und über die Grenzen der Erde fast hinaus. Petrus, einer, genau der gleiche. Es waren eigentlich laut der gleiche. Wir sind genauso mittendrin und wir sind so. Lassen wir uns von diesem Geist des Herrn auch die Stacheln wegnehmen und die Blätter zurückbringen und die Früchte. Und dann passiert eben dieses Wunderbare der Apostelgeschichte. Der Geist öffnet die Türen. Wer Türen öffnet, ist gastfreundlich. Wer ständig zugesperrt hat, kann man nicht sagen, dass er gastfreundlich ist. Aber warum ist ständig zugesperrt? Meistens ist auch die Angst. Es kommt mir wer was wegnehmen. Es hat kaum einer eine Angst, dass ihm wer was eindruckt. Es könnte uns ja etwas wer wegnehmen. Der Geist des Herrn öffnet die Türen auch und dann, wenn die Tür aufgeht, heißt, du bist mir willkommen. Das heißt, wenn auch die Kirche die Tür aufmacht für Menschen, die sie gar nicht kennt, heißt es für die, uns begegnen dürfen, du bist willkommen. Obwohl du noch nicht ideal bist, obwohl du noch nicht alles erfüllen kannst, bist du trotzdem willkommen. Der Geist des Herrn öffnet die Herzen. Mit diesen offenen Herzen, da wird dann die Gemeinschaft gebildet. Stellt sich vor, es will jeder nur so tun, wie er ist. Gibt es keine Gemeinschaft. Gibt es keine Familie. Geht gar nicht. Auch wenn der eine oder andere ein bisschen mehr anschafft wie der andere, aber dass nur einer anschafft, das geht sich nicht aus. In einer guten, versöhnten Gemeinschaft, da öffnet der Mensch auch das Herz für den anderen hin. Er stärkt auch den anderen. wenn er mal schwach ist und durchhängt. Lass dann nicht einfach liegen und sitzen, sondern hilft ihm, dass er wieder aufsteht. Der Geist öffnet die Herzen und die bewacht auch diese Gemeinschaft, dass sie dann auch lebendig bleiben kann. Und er überwindet die Grenzen. Geografisch lesen wir es in der Apostelgeschichte, in der Mission der Kirche haben wir das an vielen tausenden Stellen so erleben dürfen. Er überwindet die Grenzen physisch. Ich traue mich hinzugehen zu einem anderen, auch psychisch. Andere, man ihm schon begegnet, dann um Gottes Willen, der schon wieder. Das sind so psychische Grenzen, die uns dann auf die andere Straßenseite hinübergehen lassen. Konnte sein, dass wir ihm die Hand geben müssen, dann eher nicht so. Und auch ideologisch. Keiner hat wirklich alles gepachtet für sich. Auch der andere hat in sich etwas, was wertvoll ist. Das wird Paulus am Areopag sagen. Ihr seid ein ganz besonders frommes Volk, sagt er zu den Griechen. Denn ihr habt auch ein Bild dafür, den unbekannten Gott. Ihr seid offen für einen anderen, den ihr noch nicht kennt. Und dann bekommt die stürmische See, die heute auch schon angeklungen ist in den Liedern, die stürmische See des Lebens plötzlich durch den Windhauch des Geistes eine ganz andere, ein ganz anderes Fahrwasser. Der Gegenwind wird plötzlich zu einem Segelwind. Das, was Angst eingeflößt hat am See von Genezareth, Herr, wir kommen um, wird plötzlich zu einem Windhauch, der die Menschen zu den anderen bringt und sie die von Gottes hohe Taten einfach auch verkünden lässt. Galaterbrief sagt es auch, der Apostel Paulus, lasst euch vom Geist des Herrn leiten. Die Früchte, die von ihm kommen, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ganz moderne Wünsche, glaube ich, für unsere Welt. Wer wünscht sich nicht, dass Menschen versöhnt sich einander schätzen? Wer wünscht sich nicht, dass er Freude empfindet? Wer wünscht sich nicht, dass Friede da ist? Wer wünscht sich nicht, dass man Geduld hat mit unserem Land? Jeder für sich braucht geduldige Menschen um sich, die ihn auch tragen und begleiten. Wer wünscht sich nicht Freundlichkeit und Güte? Wer wünscht sich nicht auch die Treue? Das, schreibt der Apostel Paulus, sind die Früchte des Geistes, eine versöhnte Gesellschaft, eine, die nicht gegeneinander ist, sondern miteinander auf den Herrn hingeht. Die Sprache des Heiligen Geistes ist schöpferisch, nicht zerstörerisch, wertschätzend, nicht abwertend oder verachtend. Der Geist des Herrn sagt, du bist mir nicht im Weg, du bist Teil meines Weges. Wir dürfen sagen im Geist des Herrn, du bist mir nicht im Weg, du bist Teil meines Weges. Schaut euch um. Alle, die hier drinnen sind, sind Teil des Weges des Heiligen Geistes. Und alle anderen auch, die draußen von der Kirche sind, nicht nur räumlich, sondern vielleicht auch anderweitig. Der Geist des Herrn hat mit ihnen etwas vor. Und vielleicht sind wir das Werkzeug, das dann hinführt. Ich kann dich jetzt noch nicht verstehen, könnten wir sagen. Aber mit der Sprache des Geistes möchte ich dich verstehen. Damit ich jemanden verstehen kann, was muss ich da tun? Ich muss ihm zuhören. Ich muss ihm Platz und Raum geben. Ich muss ihm zuhören. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Ist das nicht schön, wenn man so einen hat, der sagt, wenn man kommt, ich habe ein offenes Ohr für dich? Ich glaube schon. Und das wächst dann, diese Gemeinsamkeit, das wächst dann in den Herzen zusammen in einer einzigen Sprache. Wir sind ganz verschiedene Menschen. Und trotzdem können wir so sein in der Kraft des Geistes. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Ich habe auch ein Herz für dich. Das verändert die Welt über die Grenzen hinweg. Wenn ihr es nicht glaubt, schaut es in der Heiligen Schrift noch. Da ist es an vielen, vielen hunderten Stellen, traue ich fast sagen, ohne dass ich es gezählt habe, immer wieder auch bewiesen. Gott, der Herr, wendet sich dem Menschen zu, geht den Weg mit. Die Menschen wenden sich aneinander zu und wachsen zusammen zu einer guten Gemeinschaft, die dann Kirche heißt. Amen.